Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute mit dabei, volle Hütte, der Timo ist da, der Tobi B. ist da und der Tobi W. ist da. Einen schönen guten Abend, Jungs.
Moin, moin.
Moinsen.
Schönen guten Abend.
Aloha. Wie jedet euch? Es ist schon wieder Abend und dunkel. Wir müssen gar nicht viel über das Wetter reden heute, glaube ich, ne?
Bunte Runde. Das ist das Schönste von allem.
Ja, das stimmt. Sie alle nochmal versammelt heute, ne? Heute ist eine, vielleicht etwas besondere Episode. Denn, wie man im kölschen Raum sagt, diese Episode ist dem Phil seine letzte E-Pod-Episode.
Schade. Kein Tusch.
Kein Tusch. Ne, traurige Tusch gibt's ja nicht. Vielleicht, wenn man Tusch rückwärts spielt, weiß man nicht. Muss man mal. Hat das schon mal jemand probiert? Ich weiß es nicht. Ja.
Wie
ja,
ist
ja,
es nochmal? Düm, 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 ja,
düm, 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 düm. Ja, ich stelle mir das sehr traurig vor. Aber niemand muss traurig sein. Es geht alles weiter, ne? Geht alles weiter. Nicht ganz so wie bisher. Aber im Prinzip bleibt es doch letzten Endes irgendwie dasselbe. Nur, dass ich dann fortan nicht mehr dabei sein werde über das ganze Tamtam und wie und warum und so weiter. Da können wir ja gerne am Schluss nochmal drauf kommen. Wir wollten es nur kurz gleich zu Beginn erwähnen, damit alle angemessen traurig durch diese Sendung gehen. Ne?
Werden wir.
Oh ja.
Oh, oh ja. Ich meinte gar nicht euch, ich meinte die HörerInnen. Ihr sollt doch nicht traurig sein. Ja, aber wir sein. Auch. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht
aber
gut.
Wir sind doch alle ganz große Phil-Fans.
Oh, das ist so lieb von euch. Ja, aber wir können nicht jetzt schon in umfangreiche Melancholie verfallen, sonst wird es sehr anstrengend heute. Deswegen, ich hoffe, es geht euch ansonsten irgendwie gut.
Ja, also ich kann nicht klagen.
Ja, hier Tobi Bächen ist jetzt fortan der Host dieser Sendung letzten Endes, ne? Du bist der die Fäden in der Hand hat und die Studio-Links und den Ultraschall bedient und die Kapitelmarken setzt und das Ding produziert und veröffentlicht. Also ich gebe das natürlich schon ein bisschen traurig, aber doch vertrauensvoll in deine fähigen Hände, mein Junge.
Danke.
Du kriegst das schon hin.
Ja, meine Güte. Also wenn jetzt irgendwie ein Fehler im E-Pod ist oder sowas und der sich nicht mehr so gut anhört wie vorher, dann rennt mir die Tür ein und nicht mehr Phil oder sowas. Keine Ahnung. Ich werde natürlich mein allerbestes geben, aber seid gnädig mit mir oder so in der ersten Zeit. Ich bin jetzt nicht ganz so erfahren wie der Phil, aber das kriegen wir schon noch hin irgendwie und schöner wäre es natürlich, wenn Phil das machen könnte, aber so ist das nun mal.
Ja, so ist das nun mal. Da muss die Ära enden. Aber jetzt lass uns doch durch die Themen gehen und nachher hinten raus zum Ende der Sendung können wir nochmal ordentlich Tschüss sagen, oder?
Klingt nach einem Plan.
Ja.
Okay.
Das machen wir. Ja, was soll ich, weiß nicht, mir fällt es ein bisschen schwer mit Überleitung jetzt gerade, aber freudige Information vielleicht für die, wie heißen die Leute, die in Jakarta wohnen? Jakartanesen? Jakarta, ja? Ich weiß es nicht.
Indonesien.
Jedenfalls. Ach so, na gut, das ist mir nicht konkret genug in dem Moment, aber für heute soll es gut genug sein. Die haben nämlich, glaube ich, zuletzt Diskussionen darüber gehabt, dass es wohl keine Strecke gibt, auf der die Formel E fahren kann. Aber da hat man sich gedacht, das muss doch irgendwie hinzukriegen sein. Und letzten Endes hat es auch geklappt, oder?
Letzten Endes hat es geklappt. Das war ja ganz schön großes Hin und Her da irgendwie in den letzten Monaten in Jakarta. Und ursprünglich hatten wir ja berichtet, dass das Staatssekretariatsministerium der Formel E kein grünes Licht geben wollte und das dann aber doch getan hat. Und ursprünglich wollte die Formel E sich nach diesen Medienberichten, dass die Absage kommen sollte, schon nach einer neuen Strecke umgesehen und auch schon Alternativlocations gefunden. In der Nähe vom Stadion zum Beispiel, immer ganz beliebter Ort für die Formel E eigentlich, wenn die mal über einen neuen Austragungsort nachdenkt. Ja, in der Nähe vom Stadion muss es doch klappen. Jetzt soll es vorerst weiterhin am Nationaldenkmal Monas klappen. Dort hat das Steuerungskomitee von dem Ministerium entschieden, jo, ist okay. Natürlich unter relativ mehr oder weniger strengen Auflagen jedenfalls. Zu den Auflagen zählen zum Beispiel, du darfst keine Gesetze brechen. Das ist natürlich glasklar, dass das niemand macht. Also, naja, es ist jetzt nicht glasklar, dass es niemand macht, aber ich denke.
Aber dass es eine Regel ist, ist relativ klar.
Das sollte man voraussetzen.
Ich denke doch auch.
Dass man das nochmal extra sagen muss, ist schon bedenklich.
Ja, man
bitte
weiß
keine Gesetze brechen.
Und nun soll die Formel E also doch in Jakarta fahren und das Ganze auf einer etwas neuen Strecke. Es kursierte ja in den letzten Monaten schon ein Entwurf für die Strecke. Der wurde jetzt nochmal überarbeitet, ist immer noch nicht offiziell bestätigt, aber es gab irgendwie eine Pressekonferenz und offiziell ist es die Strecke noch nicht bestätigt. Aber langsam aber sicher kommt der Stein in Jakarta. Into the rolling state.
Tja, kann man doch zufrieden sein. Also wenn man auf die Formel E steht, dann kann man sich doch an der Stelle wahrscheinlich freuen, oder? Weil live an der Strecke ist doch immer schöner als im TV, wo zum Beispiel in Ländern wie unseren schon schwierig ist, ein Qualifying im Fernsehen zu gucken, wenn man keine Internetmöglichkeit hat. Ne?
Ja. Ja, da kommen wir ja gleich noch drauf.
Genau, da kommen wir dann noch dazu. Immer dieselbe zähe Diskussion, wenn es darum geht, was zeigt der Fernseher, dann erzieht den Leuten an. Aber gut, das kommt in einem der anderen Kapitel, sage ich mal. Ne? Aber zu Jakarta, glaube ich, gibt es nicht viel weiteres zu sagen. Damit können wir gleich Richtung Marrakesch gucken, aber noch nicht Richtung EPRI, sondern zum alljährlichen Rookie-Test, der wieder in Marrakesch stattfindet. Und die Nennliste ist raus, welche Rookies fahren.
Ja, es kam so über die Woche verdröppelt, kamen so nach und nach die ganzen Teams raus mit ihren teilweise wirklich auch Pressemitteilungen dazu. Einige haben Pressemitteilungen verschickt. Wen sie denn einsetzen am Sonntag? Also direkt nach dem EPRI am Sonntag, dem 1. März, findet dann wie ja fast schon traditionell jetzt, ich glaube, das ist das dritte Jahr, wenn ich mich nicht täusche, Rookie-Test in Marrakesch. Kommen quasi Nachwuchspiloten in Anführungszeichen auf die Strecke oder kommen zur Chance, mal das Auto zu testen. So ganz Nachwuchs stimmt da nicht. Da sind durchaus auch ein paar erfahrenere Leute dabei, die auch schon mehrmals teilweise am Rookie-Test teilgenommen haben. Fakt ist einfach, die dürfen kein Formel-E-Rennen bisher gefahren sein und dürfen keine E-Lizenz besitzen, die man wiederum auch fürs Rennen braucht. Also das sind alles 24 Fahrer, die jetzt eben verkündet wurden, die allesamt noch keinen Formel-E-Rennen bestritten haben. Paar bekannte Gesichter, wir können die Liste ja mal durchgehen gleich, aber eben auch einige neue Namen und teilweise auch wirkliche Hochkaräter, nicht wahr, Tobi W.?
Ja, Hochkaräter auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall ein paar Namen dabei, die sehr bekannt sind, zum Teil aus der DTM, zum Teil aus der Formel 2, Formel 3, aber auch natürlich etwas unbekanntere Fahrer, die man vielleicht noch nicht unbedingt kennt. Auf der anderen Seite sind auch langjährige Tester dabei, die des Öfteren schon mal für die Teams in den Autos gesessen haben. Eigentlich relativ breites Feld an Fahrern und auch an Namen und bin ja mal gespannt, wer da am Ende die Nase vorn haben wird.
Lukas Dicazzi.
Wohl auch Bock, so wie es klingt.
Ja, wollen wir die Teams mal durchgehen?
Ja, so, mach doch mal. Das mal. Einmal grob drüber.
Gehen wir einfach mal also durch unsere Liste. Fangen wir mit dem Meisterteam an, der ist Tachita. Da kommt zum einen James Rossett da zum Einsatz, der schon, ja, viel Erfahrung mit Tachita hat, in den letzten Jahren immer wieder getestet und beispielsweise auch im vergangenen Jahr hat sich DS bei diesem Rookie-Test voll und ganz darauf konzentriert, das Auto zu optimieren und also gerade mit Blick auf Software und Abstimmung, und da war eben James Rossiter unter anderem beteiligt und hat das Team so richtig vorangebracht. Letztlich ist man ja dann auch Meister geworden, also ganz erfahrener Formel-E-Tester, der sicherlich auch in diese Richtung wieder dem Team helfen wird. Zweiter Fahrer, Felipe Albuquerque, den wir aus der DTM kennen, Portugiese, steigt auch ins Auto seines Landsmanns Felix da Costa. Also sehr interessante Fahrerpaarung bei DS Tachita. Dann im nächsten Team bei Audi, Vizemeister, kommen der Neuseeländer Kelvin van der Linde zum Einsatz.
Südafrikaner, oder?
Ja, Südafrikaner, stimmt. Gerade verwechselt. Und Mattia Drudi, Italiener, beide schon länger im Customer Racing bei Audi aktiv und auch zum Teil relativ erfolgreich. Aber beide ohne Formel-E-Erfahrung. Also Audi setzt da schon eher auf neue Fahrertesten. Ich glaube, der Fokus wird eher darauf liegen als jetzt auf Setup-Optimierung. Aber das spielt natürlich auch immer weiter mit.
Und vor allem, dass Mattia Drudi, der ja seines Zeichens auch schon seit ein paar Monaten Entwicklungsfahrer ist, auch vielleicht ein bisschen besseres Feedback geben könnte eines Tages. Der ist ja bisher meistens nur im Simulator gefahren, falls nicht überhaupt nur im Simulator gefahren. Da ist es sicherlich hilfreich, wenn man weiß, nicht nur wie sich ein Rennauto anfühlt, sondern auch wie sich ein Formel-E-Rennauto anfühlt, wenn man es richtig fährt. Simulator ist schön und gut und man kriegt es schon irgendwie schon simuliert, aber so wirklich richtig, na so richtig tolle Ergebnisse gibt's vor allem eben, wenn man ein bisschen Erfahrung hat im Formel-E-Sport und deswegen ist der Test für Drudi auch sicherlich hilfreich.
Genau, gucken wir aufs Kundenteam. Interessanterweise, also aufs Audi-Kundenteam Virgin Racing, interessanterweise kommt Alice Powell da zum Einsatz. Britische Rennfahrerin, die der ein oder andere sicherlich aus der Jaguar IPC Trophy kennt, aber auch aus der W Series, wo sie auch aktiv ist. Interessant insofern, dass sie ja eigentlich ja eher irgendwie mit Jaguar in Verbindung gebracht werden würde. Nun hat Virgin aber den Zuschlag gekriegt. Eine von zwei Frauen in der Teilnehmerliste und Fahrer 2, sehr interessant, wie ich finde, Nick Cassidy. Soweit ich weiß, amtierender Champion in der Superformula in Japan. Also Schwergewicht. Und auch wieder ein interessantes Zeichen, dass jetzt selbst aus Japan auf die Formel E geschielt wird. Bin sehr gespannt, wie der sich dann schlagen wird auf der Strecke.
Die Superformula gilt ja auch als die große Alternativserie zur Formel 2. Wenn irgendwelche großen Hersteller, beispielsweise Red Bull, also Formel 1 Hersteller, die Fahrer nicht in der Formel 2 zum Beispiel unterbekommen oder denen nochmal vielleicht einen anderen, ja, vielleicht ein paar mehr Erfahrungen geben möchte mit anderen Fahrern, dann ist die Superformula in Japan durchaus beliebt und dort Meister zu werden hat ja mal mindestens so ein Standing, würde ich schätzen, auch wenn sie in Europa kaum wahrgenommen wird, wie die Formel 2. Die Superformula zu gewinnen ist ähnlich wie die Leistung, die Nick de Vries vollbracht hat im letzten Jahr, nämlich die Formel 2 zu gewinnen. Nick Cassidy ist auf jeden Fall ein Fahrer, der schnell fahren kann und bin auch richtig gespannt, wie der sich anstellen wird.
Der war ja der Neuseeländer, den ich da gerade verwechselt habe. Genau. Nissan, wenig überraschend mit ihren ja quasi Ersatz-Test-Simulator-Fahrern. Auf der einen Seite Mitsunori Takaboshi.
Mitsunori?
Kann das leider nicht so schön aussprechen wie du.
Ist einfach immer das Allerbeste.
Er ist ja offiziell Ersatzfahrer. Ich glaube, Jan Martinborough in diesem Jahr eigentlich nicht. Ist aber trotzdem natürlich weiter im Team drin und als Simulator-Pilot bei Nissan ja eine Bank. Also die beiden treten wenig überraschend dann für Nissan an und werden da auch zum wiederholten Male dann Erfahrungen sammeln und beisteuern.
Das nächste Team auf der Liste ist BMW iAndretti. Da gehen zwei Fahrer an den Start, glaube ich, für alle anderen Teams. Zu einem haben wir Lukas Auer aus Österreich, bekannt unter anderem deshalb, weil er vier Jahre lang für Mercedes in der DTM gefahren ist. Der wird dann jetzt nach einem Ausflug in die Superformula 2019 dann jetzt in der kommenden Jahr auch wieder DTM für BMW fahren und zusätzlich dann halt den Test in Marrakesch für Andretti bestreiten. Im zweiten Auto sitzt ein ganz interessanter Mann. Kyle Kirkwood ist höchstwahrscheinlich unseren Hörern überhaupt kein Begriff, was daran liegt, dass er hauptsächlich in der US-amerikanischen Formel-Szene zu Hause ist und da in der Indy Lights, also der Nachwuchskategorie der IndyCar-Series antritt, und zwar für Andretti Autosport, was ja das gleiche Team ist, was auch für den Einsatz der BMW-Fahrzeuge in der Formel E verantwortlich ist.
Dann machen wir weiter mit Mahindra. Auf der einen Seite keine große Überraschung, Sam de Jonge, der ja schon seit mehreren Jahren mit Mahindra verbandelt ist, der Belgier, kommt abermals zum Einsatz hier. Und dann ein neues Gesicht, Pippo Derani, Brasilianer, der auch hin und wieder schon im Kontakt war mit Formel-E-Teams und vor seinem, ja, ich weiß gar nicht, ob er jemals im Auto wirklich gesessen hat. Es war mehrmals kurz davor, daran erinnere ich mich. Und jetzt bekommt er halt wirklich mal seine Chance, für Mahindra dann eben beim Rookie-Test anzutreten und da sein Können unter Beweis zu stellen.
Ebenfalls starten wird für Jaguar die nächste Frau, ebenfalls aus der W-Series bekannt. Das ist Jamie Chadwick. Die hat im letzten Jahr die W-Series gewonnen und hat auch schon mal Formel E getestet. Zweimal, glaube ich sogar. Hat die zweimal getestet. Die Rea ja, letztes Jahr
zweimal für NIO.
Für NIO. Und ich glaube Marrakesch auch, ne? Ja.
Genau.
Und neben ihr im zweiten Jaguar Sascha Fenestras, einen Fahrer, den ich ja ganz selbstbewusst anfänglich in die Formel 2 gepackt habe und dann festgestellt habe, ups, der ist ja noch gar nicht so weit. Der fährt, der hat 2017 die Eurocup Formula Renault 2.0 gewonnen und ist momentan ebenfalls in Japan unterwegs. Der ist 2018 Dritter in Macau gewesen zum Beispiel, ist dann GP3 gefahren ein Jahr, hat letztes Jahr die japanische Formel 3 gewonnen und ist in diesem Jahr verpflichtet für das von Toyota eingesetzte Team Toms in der Super GT, in der GT500 Klasse, also auch die höchste Klasse in der Super GT. Auch einer, der sicherlich gut fahren kann. Bin gespannt, wie der sich anstellen wird. Neben Jamie Chadwick, die ja im letzten Jahr ebenfalls bewiesen hat, wie gut sie in einem Formelauto sein kann. Also bin ich mal gespannt, was Jaguar da so rausholen kann. Venturi, wenig überraschend, die setzen ebenfalls auf Erfahrung. Norman Nato und Arthur Leclerc starten gemeinsam, wie schon im letzten Jahr in Marrakesch, für Venturi. Das ist wichtig für das Team. Die haben im letzten Jahr Marrakesch ebenfalls dafür genutzt, um das Auto vor allem weiterzuentwickeln. Also auch bei Venturi ist das weniger ein Fall von, wir wollen junge Fahrer an die Formel E ranbringen, sondern vor allem ein Fall davon, wir wollen unser Auto weiterentwickeln. Und wenngleich Nato und Leclerc jetzt nicht so erfahren sind in der Formel E, muss man sagen, immerhin haben die einen Testtag schon hinter sich, immerhin sind die schon mal im Simulator gefahren und wissen grob, wie das Team funktioniert. Und die werden daran arbeiten, das Auto weiterzuentwickeln. Ähnliches macht das Mercedes-Werksteam. Mit Daniel Junkadeja und Jake Hughes, ebenfalls zwei Herren, die im letzten Jahr in Marrakesch am Start gewesen sind für HWA damals, das Vorgängerteam von Mercedes, die ja den Weg so geebnet haben für den Werkseinsatz. Die beiden werden wieder starten in diesem Jahr. Junkadeja ist ja auch schon seit einiger Zeit irgendwie in der Formel E da. Der hat ja vorher auch schon mal für Mahindra getestet unter anderem. Also auch Mercedes wird genauso wie die Kunden bei Venturi den Test dafür nutzen, um das Auto ein bisschen weiterzuentwickeln. Und weil die ja quasi den gleichen Antrieb, nicht nur quasi, den gleichen Antriebsstrang haben, wird Mercedes quasi mit vier mehr oder weniger erfahrenen Testfahrern dort vertreten sein, die mehr oder weniger erfahren ihren den Antriebsstrang ausbauen werden. Bin mal gespannt, wie schnell Mercedes eventuelle Erkenntnisse aus Marrakesch umsetzen kann für den weiteren Verlauf des Rennens. Ich weiß aus dem letzten Jahr, dass für Venturi der Test ganz schön wichtig gewesen ist, weil die nach dem Test so ein paar Probleme ausmerzen konnten, die sie erst sonst deutlich später gefunden hätten. Mal abwarten, was da so passiert.
Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen. Also wir haben das, ich habe das gerade ja schon angesprochen mit Desta Cheetah letztes Jahr, was für einen Schritt die nach vorne gemacht haben, nur durch diesen einen Test und die Auswertung der ganzen Daten. Und wenn man da jetzt als neues Team wie Mercedes, die ja ohnehin ja ganz vorn dabei sind, ich glaube aktuell Zweiter in der Meisterschaft, mit vier Fahrzeugen und relativ erfahrenen Piloten, die werden unheimlich viele Daten sammeln, eigentlich doppelt so viele wie fast alle anderen, bis auf Audi vielleicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die dadurch einen entscheidenden Schritt nach vorn machen werden. Vielleicht ein interessanter Fact noch für Junkadeja, du hast es schon angedeutet, der einzige Fahrer, der für drei verschiedene Teams jetzt am Rookie-Test schon teilgenommen hat, nämlich damals Mahindra, das war die erste Ausgabe in Marrakesch und dann, wie gesagt, letztes Jahr HWA, jetzt Mercedes.
Das ist ganz interessant. Und Tobi, die letzten Teams?
Ja, dann haben wir die, die Hinterbänkler, aber die Teams, die im letzten Jahr in der letzten Saison am schlechtesten abgeschnitten hatten. Einmal Dragon, die gehen mit Joel Eriksson und Sergio Sette Camara an den Start. Joel Eriksson, bekannt aus der DTM, ist da für BMW gefahren zwei Jahre lang. ist ja noch relativ junger Fahrer, 22 Jahre alt wird er erst. Ist, glaube ich, sein erstes Mal im Formel-E-Auto, richtig?
Ich denke, ja.
Also er war schon mal irgendwie im Dunstkreis der Formel-E, warte, das checke ich mal. Ich glaube, der hat schon Formel-E-Erfahrung so ein bisschen. Aber sprich ruhig mal weiter, ich suche mal parallel.
Genau, gut. Das zweite Cockpit übernimmt ein ganz interessanter Mann, Sergio Sette Camara, also ein Brasilianer, der aktuell in der Formel 2 für Dams fährt. Vorher ist er lange Zeit im Red Bull Junior Team gewesen, aber da dann, naja, wie das vielen Nachwuchsfahrern geht, die mal für Red Bull antreten, dann irgendwann nicht mehr dabei gewesen. Aktuell ist er zudem Test und ich glaube auch Ersatzfahrer bei McLaren im Formel 1 Team. Also kann eigentlich kein ganz schlechter sein, sage ich mal, hat auch einiges an Erfolgen schon erreicht in den Nachwuchskategorien in Formel Sport auf jeden Fall. Sehr interessanter Mann und starkes Line-up, was Dragon da auf die Beine stellt für den Test. Kommen wir zum nächsten Team. Das
ich würde kurz
Nio
einhaken.
Ja.
Nämlich Ericsson hat tatsächlich Formel-E-Erfahrung, hat auch schon beim Rookie-Test teilgenommen, aber nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, und zwar für Virgin damals.
Ach.
Da war er noch BMW-Fahrer. Von daher auch ganz interessant. Virgin dann als späterer Audi-Kunde. Also der hat schon so seine Erfahrungen gemacht. Vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, dass sowohl Ericsson als auch Sette Camara verpflichtet wurden bis Saisonende als Ersatz- und Entwicklungsfahrer. Inwieweit das eine Rolle spielt, denn wir kennen ja Dragon, letztes Jahr mit Quorco zum Beispiel. Ja, also letztes Jahr war offiziell auch Quorco der Ersatzfahrer und dann aber plötzlich auch nicht mehr, als dann Felipe Nasser angeklopft hat. Und es gab auch nie ein Wort dazu, ob er nun noch unter Vertrag ist oder nicht. Also bewerten wir das mal nicht über, aber auf dem Papier sind beide jetzt erstmal bis Ende Saison 6 Ersatzfahrer bei Dragon.
Und wo du Antonio Forco sagst, sehr gute Überleitung, den werden wir nämlich auch sehen in Marrakesch, allerdings nicht für Dragon, sondern stattdessen für Nio. Da ist er ganz überraschend als Testfahrer jetzt für den Rookie-Test bekannt gegeben worden, auch ohne jegliche Details, einfach nur Pressemitteilung. Foco fährt das zweite Auto. Das erste Auto fährt nämlich ein ebenfalls relativ interessanter Mann. David, wenn ich es richtig ausspreche, Kao.
Ich würde sagen Kao.
Kao?
Stimmt, David Kao, ja, Chinese.
Genau, ist ein junger Chinese, der noch gar nicht so lange auf dem Radar der internationalen Motorsportwelt ist. Im vergangenen Jahr hat er nämlich die asiatische Formel 3 auf dem dritten Platz abgeschlossen und ansonsten noch relativ unbeschriebenes Blatt, aber es scheint auf jeden Fall ein Fahrer zu sein, der durchaus einiges an Talent hat und durchaus auch relativ schnell fahren kann, was man ja nicht von allen chinesischen Formel-E-Fahrern behaupten kann. So,
kommen wir dann. Vielleicht auch dazu noch kurz einen Satz. Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, als ich ihn als Fahrerprofil anlegen wollte. Und man findet so wirklich gar nichts. Also es liegt sicherlich auch daran, dass jetzt die sozialen Medien in China nicht so ganz populär sind wie hier, zumindest nicht unsere gängigen. Aber man findet wirklich wenig über ihn. Nio hat ihn verkauft in der Pressemitteilung als das große chinesische Motorsporttalent, ist ja noch sehr jung. Also ich bin wirklich extrem gespannt auf ihn, zumal er auch jetzt ebenfalls bis Saisonende als Simulatorfahrer oder Entwicklungsfahrer, hat Nio gesagt, verpflichtet wurde, auch mit Blick auf Ma Ching-Hua, weil wir wissen alle, dass der nicht so ganz so performt hat, wie man sich so wünschen würde. Und das Argument damals war ja auch immer von der Teamführung, ja, ist wichtiger, Chinese zu sein, als erfolgreich zu fahren. Von daher schätze ich diese Chance jetzt für David Kao, wenn man ihn denn so ausspricht, als sehr, sehr wichtig ein, sich da zu präsentieren, weil wenn er ein bisschen schneller fährt als Ma Ching-Hua, dann hat er ja dieses Alleinstellungsmerkmal ebenfalls mitgebracht, wäre noch schneller, also könnte ja so eine kleine Vorentscheidung sein um das Nio-Cockpit. Vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine große Chance für ihn ist.
Ja, die Diskussion hatten wir in der Redaktionsgruppe ja auch schon mal. Was ich da vielleicht ein bisschen problematisch finde, ist die Tatsache, dass man für die E-Lizenz, die man ja braucht, um eine Formel-E-Rennen starten zu können, 20 Super-Lizenzpunkte braucht. Und da kommt der Gute noch nicht ganz dran. Und das fürchte ich, wird sich auch im Laufe dieses Jahres nicht ändern. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht eine Ausnahme machen will seitens der FIA, aber unter normalen Umständen sollte das für die laufende Saison auf gar keinen Fall ein Thema sein. Und für die neue Saison, da muss man erstmal abwarten, wo er denn die neue Saison bestreiten wird und wie er da abliefern wird.
Ja, aber es gibt halt auch immer diese Ausnahmeregelung, um mal das Regelwerk zu zitieren. Sollte ein Fahrer keine Gelegenheit gehabt haben, die oben genannten Anforderungen zu erfüllen, sprich zum Beispiel die 20 Superlizenzpunkte, muss er von der FIA als Talent mit herausragenden Fähigkeiten im Formelsport eingeschätzt werden und kann so eine Sondererlaubnis erlangen.
Ja, extra aus.
Und man hat schon Schweine fliegen sehen in der Formel.
Ja, ja, ja. Vor allem, wenn viel chinesisches Geld im Spiel ist, das wissen wir ja auch alle. Müssen wir mal abwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf ihn und wird, denke ich mal, sehr, sehr gespannt gucken, was dann der mutmaßlich schnellste Chinese am Rennwochenende abliefern wird.
Unangenehmes Thema, der Typ heißt gar nicht David, wie ich die ganze Zeit geglaubt habe, der heißt Daniel. Ich habe nämlich gerade mal recherchiert, ich habe nämlich auch nichts zu David Cao gefunden, der heißt Daniel und nicht David. Beziehungsweise heißt er eigentlich Zhu oder Zhao Cao. Aber weil quasi Original-Nachnamen, Z-H-U-O, niemand aussprechen kann in Europa, hat er sich halt einen mehr oder weniger Künstlernamen gegeben und sich Daniel genannt. Daniel und nicht David. 18 Jahre alt und die Erfolge sind trotzdem die gleichen. Das werden wir schnellstmöglichst korrigieren müssen, oder?
Ja.
Upsala.
An mehreren Stellen.
Okay. Ich habe nichts gesagt.
Mach du mal schnell weiter mit dem letzten Team, Tobi.
Genau. Last but not least, Neueinsteiger zu dieser Saison ohne Vorgängerteam Porsche. Da geht Thomas Preining an den Start als Testfahrer, der ja auch offiziell Test und ich glaube sogar Entwicklungsfahrer ist. Im zweiten Porsche wird allerdings nicht Simona De Silvestro sitzen. Die darf das nämlich nicht, weil sie schon mal tatsächlich Formel-E-Rennen gefahren ist. Und stattdessen hat Porsche da einen ganz interessanten und auch erfahrenen Mann verpflichtet. Ich glaube, ist der einzige, der tatsächlich am Rennwochenende im Auto sitzen wird, der älter ist als ich. Das ist nämlich der gute Frederic Makowiecki. Französischer Rennfahrer, wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Er ist tatsächlich älter als ich. Und ist im Dunstkreis der Formel E auch durchaus bekannt. Er ist nämlich Testfahrer bei Techita gewesen und ist für die Chinesen, ich glaube, 2018 bei den Rookie-Tests in Marrakesch gefahren. Richtig?
Ja, ich glaube, letztes Jahr sogar auch. Ich gucke mal gerade nochmal nach.
Relativ sicher.
Letztes Jahr sind Rossiter und Calderon gefahren.
Das stimmt.
Also es gab ja letztes Jahr auch noch mehrere Testtage. Da gab es ja Mexiko zum Beispiel auch noch. Gut möglich, dass er da dann zum Einsatz kam.
Ja.
Aber das haben wir gleich. Marco.
Aber ich weiß, der ist definitiv Gen 1 für Techita gefahren.
Ja, also letztes Jahr ist er tatsächlich nicht, hat er an keinen Testfahrten teilgenommen. Aber 2018. Ja, da war er dabei. 2018, ich könnte jetzt auch sagen, was für Zeiten der gefahren ist. Die 14 schnellsten auf jeden Fall, also nicht berauschend.
Gut. Ja, dann haben wir das Feld durch. 24 Fahrer, einige bekannte, einige sehr bekannte, manche weniger bekannte, aber das Feld ist breit gefächert und ganz unabhängig davon, welche Programme die Teams bei den Tests fahren können, wir können uns auf jeden Fall auf ein paar interessante Ergebnisse freuen.
heftiges Line-Up, ne? Für so einen Rookie-Test, das ist alles aber nicht Rookie eigentlich. Bis auf, naja, vielleicht, wer ist denn so ein wirklicher Rookie? Daniel Kao vielleicht? Dann Takahashi,
Kyle Kirkwood,
Sascha Fenestras, ja. Ja, vielleicht Leclerc auch noch, aber das, so eine Handvoll Leute sind Rookies, der Rest ist halt, sind schon betagte Motorsportgrößen, die durchaus Erfolge gefeiert haben in ihrer Karriere bisher. Das nennt sich halt Rookie-Test aus den benannten Gründen, ne? Noch nie ein Formel-E-Rennen gefahren und dann darfst du halt dich Rookie nennen. Aber das hat mit Neulingen im Motorsport relativ wenig zu tun. Aber das ist auch eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren schon gezeigt hat.
Ja, also ich bin extrem gespannt. Entschuldigung.
Ich würde vielleicht Mattia Drudi noch als Rookie bezeichnen, der ja auch erst 21 ist und noch nicht so viel Erfahrung mitbringt, aber ja, wie du schon sagst, der Rest, der Großteil des Feldes, durchaus erfahrene Leute, die auch einiges auf der Habenseite stehen haben, was ihre Erfolge im Motorsport angeht. Dani Junkadea möchte ich an der Stelle jetzt mal hier beispielhaft nennen.
Sergio Sette Camara zum Beispiel. Der ist
ja, genau. Auf den bin ich sehr gespannt, aus der Formel 2, ja seit Jahren auch bekannt. Nick Cassidy bin ich extrem gespannt drauf, der Super-Formula-Champion. Aber auch zum Beispiel jetzt Thomas Preining, Österreicher, wie der sich schlagen wird, das ist ja auch so ein großes Nachwuchstalent aus dem Porsche-Kader. Und dann letztlich natürlich auch David Chao, Daniel, meine ich natürlich.
D-Punkt Chao.
Kann der mithalten mit Furko? Ich bin gespannt.
Ich bin auch mal gespannt. Das wird immer schön, der Rookie-Test. Aber vor dem ganzen Rookie-Test-Kram ist ja noch was ganz anderes, ne? Weil wir sind ja nicht nur zum Testfahren irgendwie in Marokko, sondern auch aus einem Grund, der da irgendwie heißt, Upsala, ein fünftes Rennen im Kalender.
Oh ja.
Marrakesch. Ist jemand dort von euch?
Nein, leider nicht.
Jetzt leg den Finger doch nicht in die Wunde.
Oh. Es hat alles nicht sein sollen.
Okay, aber es war doch so schön letztes Mal, habe ich gehört.
War schön letztes Jahr, hat richtig Spaß gemacht. Aber dafür sind wir dann komplett Europa vertreten an der Strecke mit 1A-Berichterstattung.
Sehr gutes.
Ja, aber gut. Wir können ja trotzdem über Marrakesch reden, ne?
Das wäre angebracht, denke ich, ne?
Es gibt eine
Strecke. Was gibt's denn zu wissen? Die Strecke ist dieselbe, wie wir sie kennen, oder? 2,971 Kilometer, eine Schikane, 12 Kurven. Hat sich, glaube ich, am Layout nichts verändert, oder?
Ganz und nope. Gar nichts. Also, nee, ganz genau gar nichts. Ganz und gar nichts wäre vielleicht ein bisschen komisch. Nee, genau die gleiche Strecke. Sogar die Attack Zone ist in der gleichen Stelle. Das haben wir ja mit Diriyah gehabt, dass zwar die Strecke gleich geblieben ist, aber die Attack Zone umgezogen ist. Selbst die, selbe Stelle, selbe Welle. Kein Curb ist anders. Die Teams haben, ich vermute, die Teams sind auf keine Strecke besser vorbereitet als auf Marrakesch. Einfach, weil der Kurs gleich ist.
Ja, die zweite permanente Rennstrecke im Kalender. Ne? Wir haben ja insgesamt eigentlich nur zwei von insgesamt 12 Städten müssten es dieses Jahr sein. Und hatten jetzt ja gerade Mexiko, den Autódromo Hermanos Rodríguez mit seiner sehr schnellen Streckenführung. Und jetzt eben Marrakesch ebenfalls mit den höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten eigentlich im Rennkalender. Untypisch für die Formel E, weil sehr eben und ja eher langgezogene Kurven, also nicht so dieses typische Formel E Layout mit vielen 90 Grad Knicken und so weiter. Aber wir haben unabhängig davon sehr, sehr viele gute Rennen schon gesehen in Marrakesch. Und allein an letztes Jahr denkt, jede Menge Drama, beispielsweise mit BMW, die beiden Piloten, die sich gegenseitig abgeschossen haben, oder dann auch wirklich Spannung bis zur Ziellinie, als Jerome D'Ambrosio dann gerade so den Sieg noch vor den beiden Virgin waren es, glaube ich, ins Ziel gerettet hat. Also Marrakesch verspricht eigentlich genau wie Mexiko jedes Jahr Action ohne Ende.
Ich freue mich drauf. Das Rennen letztes Jahr war richtig super. Und ich sehe keinen Grund, warum das dieses Jahr nicht auch super werden sollte. Da ist eine Menge Potenzial drin. Wollen wir denn mal schauen, was mit welcher Ausgangslage wir irgendwie so in dieses Rennen gehen? Wir können gleich da den üblichen Zeitplan durchschreiten und sowas, wo ich Phil dann nicht rhetorisch frage natürlich, wann ich Formel E gucken kann am Wochenende. wollen wir mal gucken, wie die Ausgangslage so ist vor dem Rennen? Mit was für einem Kräfteverhältnis wir nach Marokko reisen, Timo?
Ja, sehr gern. Führende Kraft, und das ist interessant im Vergleich auch zum letzten Jahr, BMW aktuell. Also es gibt aktuell kein Team, was mehr Punkte gesammelt hat in der sechsten Saison als BMW. Die liegen mit 71 Zählern. Ja, wenn man mal die anderen Abstände sich anguckt zwischen den Teams, relativ komfortabel an Position 1. Und dann kommen die Mexiko-Sieger mit Jaguar. Und dann geht es sehr, sehr eng zu. Also ein Punkt hinter Jaguar, Mercedes, einen weiteren dahinter Tachita. Also es geht extrem eng zu. Und wir haben dann auch in Reichweite Nissan, Audi, Virgin, letztlich sicherlich auch Venturi. Und auch Porsche und Mahindra sind eigentlich für einen Sieg gut, wenn man ehrlich ist. Da ist auch einiges möglich. Also es ist extrem ausgeglichen. Bei den Fahrern, also Stoffel van Dorn ja durch den späten Fehler in Mexiko seine Gesamtführung verloren. Da ist eben Mitch Evans jetzt nach seinem Sieg die Nummer 1, aber auch ganz knapp ein Punkt dahinter Alex Sims. Dann kommen Felix da Costa, van Dorn, Di Grassi, das sind so die Top 5 aktuell. Also es ist eigentlich wie immer, jeder kann da irgendwo gewinnen und man weiß gar nicht so recht, wer jetzt eigentlich Favorit ist.
Ich lieb die Formel E, genau deswegen. Keiner hat eine Ahnung, wie das Kräfteverhältnis ist. Alles kann passieren. Ist einfach schön. Ist einfach nur schön.
Herrlich.
Und jetzt will ich das Rennen aber auch gucken, Phil. Wann und wo und wie mache ich das am besten?
Gut, da können wir natürlich die übliche Auskunft geben. Ne? Folgendermaßen. Wichtige Information bei diesem Rennwochenende ist, dass das erste freie Training nicht am Samstag stattfindet, sondern auf den Freitag vorgezogen wurde. Weiß jemand warum? Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt.
Die Sonne.
Ach so, weil lieber im Hellen fahren und so.
Ja, die haben ja keine Scheinwerfer, die Dinger, bis aufs Halo. Und es wird relativ früh dunkel, nee, es wird vor allem relativ spät hell. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Also ja. Wer sich daran erinnert, letztes Jahr erstes freies Training, Stimmt. Da war es ganz schön deister. Und man hat so dieses Halo so richtig schön aufblinken sehen, weil einfach die Sonne da noch nicht da ist.
Verstehe, na gut. Jedenfalls hat man deshalb das erste freie Training auf den Freitag verlegt. Statt Samstagmorgen findet das Ganze jetzt statt. Freitag um 16.45 Uhr. Zu sehen gibt's das natürlich im Live-Ticker auf eformel.de, aber auch visuell auf YouTube und auf Facebook in den entsprechenden Livestreams. Am Samstag geht's dann um 9.15 Uhr los mit dem zweiten freien Training. Starten wir den Renntag auf YouTube, auf Facebook und auf eformel.de. Um 11 Uhr wird's dann richtig spannend, denn da beginnt die Qualifikation. Dummerweise, das haben wir vorhin schon ein bisschen, vielleicht gespoilert, kann man es mal wieder nicht im Free-TV sehen, sondern muss sich zu Eurosport 2 begeben, beziehungsweise den Eurosport-Player benutzen. Oder ich glaube, The Zone gibt es auch irgendwie Qualifying live, oder?
Nein, weil man bei The Zone Eurosport 2 streamen kann, kann man über The Zone auch gucken, ja.
Ah ja, klar. Dann habe ich das richtig verstanden. Ansonsten, wie immer, auch für die Qualifikation spannend, der Live-Ticker auf eformel.de. Und um 15 Uhr ist es dann endlich soweit. Genau genommen 15.03 Uhr startet das Rennen. 45 Minuten plus eine Runde zu sehen im TV auf Eurosport 1, also im Free-TV und auf sportschau.de im Web im Livestream.
So sieht das aus.
So sieht das aus.
Wer den Link braucht, hier auch nochmal der Hinweis, der kann auf unsere TV-Übersichtsseite gehen. Und da ist der Stream verlinkt von der ARD, weil es da ja immer viele Rückfragen gibt, auch aus der Community. Und die Leute diese Seite nicht finden. Also einfach über unsere TV-Seite gehen und dann bekommt ihr den Stream.
Oder genau, in der Textvorschau
direkt gucken, ne?
Welche Vorschau?
Die Textvorschau.
Ah ja.
Da die Textvorschau, die ist immer richtig schön. Da ist immer alles drin, Stadt, Land, Fluss, Tiere, alles, was man braucht.
Ja, und auch da ist ein Link eben drin, neben der TV-Seite. Das ist wahrscheinlich einfacher zu finden. Klickt da auf den Reiter Formel E, Fragezeichen, TV, und da steht alles, was man zum TV wissen muss.
Beste.
Richtig.
Habt ihr schon drüber gesprochen, wie die Prognose ist? Ich bin ja zwischendurch kurz rausgefallen, hat natürlich keiner gemerkt.
Haben wir.
Habt ihr? Na gut. Habt ihr schon über das Tippspiel gesprochen?
Nee.
Na jetzt aber. Formel E-Tippspiel Weltmeisteranwärter Tobi W. ist wahrscheinlich schon heiß und hat die Tipps alle schon vorbereitet in der Schublade, oder? Möchtest du drüber reden?
Ich kann gerne drüber reden. Wir haben ja wie immer unsere kostenlose Tippspielrunde auf kicktipp.de, www.kicktipp.de/formel-e, wo auch wir von der Redaktion immer mittippen und da auch ihr alle aufgerufen seid, eure Tipps abzugeben. Und wo wir dann am Ende der Saison sehen werden, wer denn tatsächlich den besten Riecher gehabt hat.
Momentan ist es Tobi W. Ich bin konstant am Punkte sammeln und das kommt ganz gut hin eigentlich bei mir. Aber ich habe bisher noch kein wirkliches Bombenergebnis gehabt. Tobi W. ist dafür dann doch schon etwas besser dabei, ne?
Ja, ich habe ein bisschen Glück gehabt.
Na gut.
Ja,
so ist der Understatement. Aber das mögen wir doch an ihm. Er ist immer so bescheiden. Weiß alles, kann alles, aber tut immer so, als wäre nichts. Das ist doch schön.
So ungefähr, ja.
Ja, mit Lob kann er nicht.
Ja, das stimmt. Er kommt mit Komplimenten auch
da
nicht.
Da wird er ganz rot bestimmt jetzt.
Das ist auch sympathisch irgendwie.
Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht.
Ja, wenn er nervös ist, dann wiederholt er Wörter. Das wusstet ihr vielleicht schon. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht. Ja, ihr merkt schon. Wir kommen mal in den Schmarrn. Ja. Dabei ist noch gar nicht zu Ende. Sonst kommen wir immer am Schluss erst in den Schmarrn.
Oh, jetzt, aber jetzt wird's richtig schön.
Jetzt ja? Wird's.
Wenn ich jetzt so gucke hier in unseren Workflowy.
Ja, gibt's wieder Tiere.
Och, du ahnst es nicht.
Immer Tiere.
Der Formel E Fakt der Woche.
Immer Tiere, immer Tiere. Timo hat ganz recht. In Marokko, da steht nämlich der Fennek, der kleinste aller Wildhunde, unter Artenschutz. Und Vierbeiner sind ganz schön putzig. Die können bis zu 30 km/h schnell laufen. Und der übliche Fakt der Woche, Fakt. Na, da dachte ich auch, dass er jetzt spektakulärer wird, als er am Ende war. Pro Runde in Marrakesch würden sie also 5 Minuten 57 brauchen. Würden dabei halt so grob 5-mal von einem Formel-E-Auto überrundet werden. Das macht ja aber gar nichts. Ein Fennek, der könnte in knapp 6 Minuten um die Strecke sprinten. Bräuchte danach wohl auch ein Sauerstoffzelt, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, schon eine ordentliche Strecke für so einen Hund, ne?
Was, so eine Dragon-Kühlung.
Die sind sonst immer so Kurzstreckenläufer.
Ja, knapp 3 Kilometer, die muss man erst, die krieg neulich mal ich hin.
Ja, nicht mal du.
Also.
Nicht mal wir durchtrainierten Sportler.
Genau, dafür sind wir ja, eigentlich sind wir ja bekannt für unsere ständigen sportlichen Höchstleistungen, aber selbst da, also da würden selbst wir jetzt auch vorher einen Energydrink nehmen müssen, zur Not.
Womöglich, ja.
30 km/h ist aber so relativ, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal, so ungefähr die Region der schnellsten Menschen, ne? So 34 oder sowas war Usain Bolt oder so.
Wir haben das mal nachgeguckt, ja.
Aber halt auch also auf 100 Meter und nicht auf 3000, ne?
Das ist richtig.
Ich glaube,
ja gut, aber das wird der putzige Vierbeiner hier, der Fennek, auch nicht auf komplett durchhalten.
Putzige Vierbeiner ist auch so eine schöne Formulierung.
Ja. Aber ich würde das schon gerne mal ausprobieren.
Falls jemand so einen wie weit so ein Hund laufen kann.
Wie lange der so hohe Höchstgeschwindigkeiten laufen kann, meine ich.
Bis er zusammenbricht. Wie lange dauert es, bis der Hund zusammenklappt?
Nein, der wird schon vorher aufhören, denke ich. Das ist dann der Punkt, wo er nicht mehr kann. Er soll nicht gleich so
auf dem Rücken sitzt mit Sporen und einfach immer weiter rein in die Flanken.
Lauf, lauf, lauf. Vor allem, weil Fennek, der ist ja, das klingt so nach, als wäre das jetzt so ein Pferd von der Größe, der ist halt, also.
Ja, so ein Handtaschenhund.
Ja, ja, so Chihuahua-mäßig.
Übrigens, noch ein alternativer Fakt dazu, also wenn der jetzt so 30 km/h laufen würde, das ist ungefähr oder fast genau 100 Kilometer schneller als die Durchschnittsgeschwindigkeit der Formel E auf der Strecke. Die ist so bei 138, so in dem Bereich sind die Top-Zeiten. Also, ja, soll er lieber das Auto nehmen.
Genau. Besser schlecht gefahren als gut gelaufen.
Ja.
Da spekulieren wir ja auch drauf, dass eventuell am Rennsamstag oder ansonsten am Sonntag bei den Rookie-Tests zum ersten Mal die 140 km/h-Marke übertroffen werden kann bei einer Runde.
Im Durchschnitt, muss man
im Durchschnitt,
dazu nochmal in aller Deutlichkeit sagen.
Ja, nicht, dass einer sagt, oh, langsam.
Ja.
Weil die haben ganz schön große Ohren, die Phoenix.
Ja, ja, die hören damit auch sehr gut. Die sind ja, das sind ja so Wüstenhunde. Tatsächlich. Ja, der Fennec ist tatsächlich bekannt für sein extrem gutes Gehör. Vielleicht sogar das Beste, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall hat er im Verhältnis zu seinem restlichen Körper sehr große Ohren, obwohl er kein Elefant ist.
Das ist richtig, ja.
Gibt es da so Prozentzahlen? Wie viel Prozent von so einem Elefanten ein Ohr ist? Wie viel Prozent von einem Fennec das Ohr ist? Oder so ein Hase? Ich weiß ja nicht.
Also bestimmt.
Es gibt
alle, der heutzutage. Tobi, in der Schublade.
Tobi, wie rechnet gibt's das mal kurz aus? Der nimmt den Zollstock mit mal nach.
Hat der schon.
Fast keine Nische, die nicht besetzt ist.
Ich müsste jetzt nur wissen, ob ich es mit dem indischen oder mit dem afrikanischen Elefanten vergleichen soll. Ah. Weil die afrikanischen doch deutlich größere Ohren haben.
Genau, nimm die afrikanischen. Ja.
Beim Elefant sind die Ohren ja übrigens so groß, damit die darüber so viel Wärme abgeben können.
Menschenskinder.
Genau, nicht heiß laufen.
Ich glaube, das spielt beim Fennec aber eher keine Rolle.
Nee, der hört einfach verdammt gut.
Wie bei Rotkäppchen. Damit ich die besser hören kann.
Genau, vielleicht war es gar kein Wolf.
Sagte
der. Sondern ein Fennec. Genau. Ach, die Märchen
immer wieder schön.
Das muss aber dann ein sehr kleines Rotkäppchen, auch eine sehr kleine Großmutter gewesen sein.
Ja, da gibt's keine Informationen. Das ist nicht überliefert, wie groß die waren, ne? Also es gibt, man könnte spekulieren, wenn man wollte.
Ja.
Ja, könnte man schon mal machen.
Schön.
So viel zur ersten Rosen-Epot-Rubrik, aber, wir haben ja noch eine zweite große Epot-Rubrik seit kurzem. Tobi, mach dich bereit, denn jetzt geht's los mit der zweiten Rubrik. Hier kommt Tobis Teleskop.
Beste Musik.
Die Epot-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Und zwar geht es hier heute um die Asphaltierungsarbeiten für Formel-E-Rennen. Im Konkreten geht es um Kopfsteinpflaster, und zwar in Jakarta. Anders als in Paris und Rom, wo auch Kopfsteinpflaster vorhanden ist und mit temporärem Asphalt einfach überasphaltiert wird, hat man in Jakarta tatsächlich ein neues Konzept sich überlegt, das man dort gerade testet. Und zwar verwendet man da Geotextilien. Das ist ein weißes Vlies, das einfach auf das Kopfsteinpflaster draufgelegt wird. Dann wird anschließend eine Asphaltschicht drüber gezogen. Und wenn das Formel-E-Rennen gelaufen ist, kann man einfach das Vlies mit dem Asphalt abziehen und den Asphalt anderweitig wiederverwenden. Eine weitere Neuerung, erstmals erprobt in der Formel E.
Das einfach abziehen, das ist ja verrückt. Aber ganz schön klug auch.
Und wie? Und das macht die
Formel. Haben die sich vom Serrano-Schinken abgekuckt?
Wie kommst du denn jetzt auf Serrano-Schinken?
Man lässt sich ja immer von der Natur inspirieren bei solchen Situationen.
Exakt. Da ist doch auch immer so unfassbar viel Plastik zwischen den einzelnen Scheiben Schinken, damit man die auseinanderziehen kann.
Ja, stimmt. Hast recht. Ich dachte eher so an Raclette-Käse.
Ja, auch, ja. Ne, ist, nicht das Rad neu erfunden, aber doch im Motorsport wahrscheinlich Premiere.
Ah, das gefällt mir.
Von auszugehen, ja.
Und somit sind wir in der kulinarischen Ecke angekommen. Mal wieder.
Ja, Boffertjes. Krapfen, Berliner Kuchen.
Ja. Lauter haben wir über leckere Essen in den letzten 3 Jahren gesprochen.
Ja. Das leitet doch schön ein in den Ausklang.
Ja. Und wir haben sie, und wir haben sie einen Zug in die alltägliche Sprache genommen.
Ein Zug Backfisch.
Gehalten.
Hab dich nicht so
Backfisch. Gehalten, richtig, genau. Backfischhaft ist das beste Beispiel von allen.
Verwende ich tatsächlich häufig, und Leute fragen sich immer, was der Scheiß soll, wundern sich immer nicht, weil die meisten mich erkennen. Ja?
Kommen wir in den Outro-Teil, nicht wahr? Und ich muss sagen, mir geht da tatsächlich so ein bisschen wenn so kribbelt im Bauch, so ein bisschen Adrenalin, so, aber Schönes. Also so eine gewisse Aufregung. Denn Phil sagt Tschüss, wir haben es ja Anfang der Episode schon thematisiert, dass Phil vor einigen Wochen sich entschieden hat, den E-Pod zu verlassen. eigentlich ja sein Baby, auf das er, glaube ich, auch gut stolz ist. Und Will, du kannst ja gleich selbst nochmal was dazu sagen. Du meintest ja, es fällt dir auch sehr schwer, aber das ist heute deine letzte Episode. Du hast das Ganze übergeben an Tobi inzwischen, der jetzt heute auch das aufnimmt und so weiter. Aber trotzdem ist es für mich gerade irgendwie noch nicht so richtig vorstellbar, wie dieses Format so ohne dich klingt, weil du einfach ja von der ersten Folge natürlich dazugehörst und das maßgeblich einfach mit aufgebaut hast. Ich erinnere mich daran, wie du mich mal irgendwann angerufen hast, wir kennen uns ja noch nicht, und gesagt hast, hier, du, ich bin der Phil, du machst doch da was mit Formel E und wollen nicht mal irgendwie eine Episode machen zur Formel E, podcastmäßig. Und ja, ich hatte mich mit dem Thema vorher noch beschäftigt und dann haben wir ziemlich lange telefoniert, haben dann beschlossen, wir treffen uns mal, und du bist nach Ingolstadt gekommen und zwar mit deinem, ich glaube, ein Liefers damals.
Die Zoe.
Die Zoe.
Genau, Zoe, ja.
Und ich war schon beeindruckt, als du dann da saß und erzählt hast, wie du diese Fahrt geplant und gemanagt hast, nämlich nicht über die Autobahn, sondern irgendwie parallel, wo auch mal ein bisschen Gefälle ist, dass man auch rekuperieren kann.
Genau, und gibt da Bundesstraßen auch hier.
Jo. Und da habe ich schon gedacht, okay, der macht echt ernst mit der E-Mobilität. Und wir haben dann eben lecker gegessen zusammen und Ideen entwickelt und ja, dieses Format dann irgendwie aufgesetzt, was mittlerweile für mich irgendwie auch ein echt geiles Produkt geworden ist über die letzten Jahre. Wir haben jetzt 141 Episoden, ist das, glaube ich, jetzt die 141. Gemeinsam produziert, oder vor allem eben du warst natürlich bei allen Episoden dabei. Unvergessen Episode 1, Hochspannung in Hongkong. Immer wieder. Oh Mann,
das wird mir ein Jahr noch vorhalten.
Du ja quasi alleine gemacht hast, irgendwie 7 Minuten das Rennen rekapituliert hast. Und dann haben wir zu Beginn viele Episoden zu dritt gemacht, mit Tobi B., dir und mir. Dann habe ich mich nach und nach rausgezogen. Tobi W. ist eingesprungen. Inzwischen habt ihr das als Dreier-Kombo eigentlich etabliert. Und weiß nicht, als Formel-E-Fan gehört es, finde ich, einfach dazu, dass dieser E-Pod eben erscheint regelmäßig. Und ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, dass ich dich da sehr vermissen werde und dir in dieser Form mal in aller Form an dieser Stelle mal ausdrücklich danken möchte für dein Engagement die letzten Jahre, für die viele, viele Arbeit, die du da reingesteckt hast, für deinen Witz und dein Herzblut und auch deine Professionalität, denn ich habe selten so professionell gemachte Podcasts gehört. Und ich kann einfach nur sagen, danke im Namen des ganzen Teams und sicherlich auch der ganzen Formel-E-Community, die den Podcast immer verfolgt haben. Das war ein tolles Produkt und wir werden dich sehr vermissen.
Oh, vielen Dank für die lieben Worte. Ja, das kann ich natürlich nur zurückgeben, ne? Also da gerade das Thema Professionalität, da steht mir ja irgendwie niemand von euch irgendwie nach oder so. Also was die Hörer und die sind wahrscheinlich auch alle Leser oder Leserinnen, die wissen das mindestens genauso gut wie ich, dass das, was ihr da tagtäglich produziert, halt auch sehr, sehr viel Herzblut, sehr viel Zeit und sehr viel Ausdauer und sehr viel Knowledge auch beinhaltet. Und da habe ich schon in den letzten Jahren viele Tage, vor allem Rennwochenenden, erlebt, wo bei uns dann so die WhatsApp-Gruppe überquoll und ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, wenn ich das alles machen müsste, ich weiß es ja nicht, ne? Ob ich das stemmen könnte. Ja, da wird's, also auch um das mal zu formulieren, denn viele Leute wissen, glaube ich, auch gar nicht, wie viel Arbeit in sowas steckt wie eFormel.de. Da kann man auch nur den Hut davor ziehen. Umso cooler fand ich es halt, als du damals gesagt hast, jo, hier, Podcast, geil, mach doch gleich einfach bei uns auf der Website, das können wir doch zusammen machen. Weil die Idee war ja ursprünglich, du hast es gesagt, dass wir mal, dass ich jemanden finde, mit dem ich über die Formel E reden kann, der darüber mehr weiß, als damals Marcel und ich für den Clean Electric Podcast. Ja, und ich wollte eigentlich gar nicht so ein großes regelmäßiges Ding daraus machen, aber das ist halt dann einfach so geworden. Anscheinend habe ich da auch eine offene Tür eingerannt, wie man das so manchmal macht. Und ich kann den Dank nur zurückgeben. Wir haben sehr viele Episoden produziert, wir haben sehr viele spannende, lustige, interessante Stunden miteinander verbracht. Wir haben so viel geredet und so viel aufgezeichnet und uns wirklich, wirklich sehr gut unterhalten, sehr oft. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es macht mir noch Spaß. Und deswegen ist es für mich auch so ein bisschen schwierig, da fragt sich jetzt natürlich jeder, ja, warum hört er denn auf, der Spack? Das liegt tatsächlich daran, dass mir das Interesse irgendwie abhanden gekommen ist am Thema Formel E, am, so am Rennfahren und so weiter. Ich habe mich da sehr lange sehr dran erfreut an dem ganzen Thema. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe halt gemerkt, wie mir die letzten Monate ein bisschen der Enthusiasmus abhanden gekommen ist. Und weiß nicht, wer sowas wie hier schon mal gemacht hat, kann das womöglich nachvollziehen, dass es schwierig ist, da motiviert und engagiert so ein Produkt weiter zu betreiben, wenn man diesen Antrieb und diese Lust und so dieses Intrinsische nicht mehr so richtig merkt oder spürt. Und so geht mir das gerade jetzt seit einer Weile. Also ich hoffe, man hat es nicht gehört. Die letzten 1-2 Monate treibt mich das schon um. Wir haben da ja schon vor einer Weile drüber gesprochen, Timo und ich, und auch wir alle zusammen haben darüber ja sehr offen gesprochen. Deswegen ist es mir auch eine Herzensangelegenheit, dass das Ganze irgendwie so weiterlebt, dass es den E-Pod weitergibt. Denn das wäre schade, würde es ihn nicht mehr geben, nur weil ich irgendwie keine Lust in Anführungszeichen mehr darauf habe. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen. Tobi B. ist letztes Wochenende extra aus Mainz angereist, um hier mit mir face-to-face mal den ganzen Prozess nochmal durchzugehen. War aber ohnehin schon gut vorbereitet, hatte die Tools alle, hat das alles schon gesehen und alles ausprobiert, hatte zum Spaß schon einen Livestream zum Testen und so weiter. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass es schlechter wird als vorher. Man muss sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, dass irgendwie einer von den drei Nasen da nicht mehr mitquatscht, aber der Mensch gewöhnt sich an alles, ne? Das wird schon. Vielleicht kann ich ja mal, bitte.
Und diese strikte Moderation von dir, du hast halt für Ordnung gesorgt. Ja. Wenn dann einer mal sehr ausufernd wurde, dass du dann auch mal knallhart durch die Agenda führst. Diese Moderationsrolle, da müssen wir uns jetzt, glaube ich, alle zusammenreißen, dass wir da diese Stringenz beibehalten und halt wirklich strukturiert durch unsere Liste gehen.
Ja, ich bin gespannt, ob wir das hinbekommt. Also, dass ihr das hinbekommt, da habe ich keine Zweifel, wie es sich dann am Ende irgendwie ausgehen wird. Da bin ich gespannt. Ich werde es natürlich selber auch weiterverfolgen.
Und wer dich weiterverfolgen will, kann natürlich beim Clean Electric Podcast immer wieder einschalten. Ihr macht den ja auch sehr regelmäßig und sehr ausführlich. Da geht es um das Thema Elektromobilität oder neue Mobilität insgesamt. Im generelleren Sinne, also mit Bezug auf die Straße und so weiter. Ihr habt sicherlich auch mal hin und wieder mal das ein oder andere schnellere Auto, das ihr vielleicht besprecht. Aber also wer viel weiterhören will, Clean Electric, feine Sache.
.de. Genau. Tja, danke für den Plug. Ist immer jeder herzlich willkommen bei uns. Bringt Zeit mit, ne? Sind lange Episoden.
Ja, das ist in der Tat war es. Da ist man schon eine Zeit lang beschäftigt, wenn man sich ein paar Clean Electric Folgen im Nachhinein anhören möchte. Da geht schon mal schnell ein paar Tage für drauf, müsste man da, wenn man mal ein paar Wochen ausgesetzt hat, wieder auf Stand ist. Ja, Phil, auch von mir noch ein paar Worte. Ich denke mal, ich kann meinen beiden Vorrednern diesbezüglich nur beipflichten. Es ist, du hast das Ding groß gemacht, mit Hochspannung in Hongkong angefangen. dich dann,
hören Sie auf damit.
Das Ganze dann über eine lange Zeit immer wieder ausgebaut, verbessert, optimiert, die ganzen Abläufe, die dahinter stehen. Das ist ja, denke ich mal, auch keine große Überraschung, denke ich mal, für alle unsere Hörer, dass sie jetzt erfahren, dass da doch einiges an Vorbereitungszeit auch immer für drauf geht. Und dann auch für die Nachbereitung, Schnitt und dann das Deployment nachher, dass das auf jeden Fall viel Arbeit ist, die du dir da gemacht hast, die letzten 140 Episoden und dass da was ziemlich Ordentliches draus geworden ist und ich bin mir noch nicht sicher, wie das jetzt ohne dich weitergehen soll. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch noch gar nicht so wirklich vorstellen, obwohl es jetzt noch dann die letzte Episode mit dir ist, aber ich werde dich auf jeden Fall vermissen. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht mit dir und denke, ich werde auch auf jeden Fall noch mal wieder regelmäßiger in den Clean Electric reinhören und weiß jetzt auch gar nicht, was ich sonst noch sagen soll.
Dankeschön.
Quasi. Nicht dafür.
Ich brauche jetzt keine große Rede mehr halten, kann das sein?
Doch. Natürlich.
Nein, ich will gar keine große Rede halten. Ich mag eigentlich auch nur noch mal Danke sagen, Phil. Für all die harte Arbeit, für all die Stunden, die du in den E-Pod reingesteckt hast, für all den Frust wahrscheinlich auch, auch wenn du natürlich sagst, ich habe ganz viel gelernt dabei. Es war aber sicherlich nicht immer, naja, und gerade auch in der letzten Zeit wohl nicht immer ein hundertprozentiges Herzensprojekt. Deswegen kann ich das wohl nachvollziehen, allerdings auch nur schweren Herzens, denn du bist natürlich auch ein Freund von uns allen geworden. Also das ist ja nicht nur irgendwie ein Podcast-Projekt, was hier so zur Seite geschoben wird, sondern wir hören einfach Freunde jetzt für längere Zeit hin und wieder mal nicht mehr. Wir werden natürlich trotzdem noch in Kontakt bleiben, da bin ich guter Dinge, aber uns eben nicht mehr jede Woche hören. Und das war aber trotzdem immer mir ein inneres Blumenpflücken mit dir im Podcast zu sein. deswegen auch nochmal Dankeschön von mir.
Ich danke auch.
Ach ja.
Meine Herren. Na, dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Der E-Pod bleibt bestehen. Das ist vielleicht für die Hörer die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht halt leider ohne Phil.
Oh.
Schade.
Ja, jetzt müssen wir doch mit einem Tränchen im Auge ins Outro gehen.
Ja, lässt sich nicht vermeiden. Aber wir haben nächste Woche, steht ja quasi schon wieder die nächste Episode an. Denn es ist ja Rennwochenende und am 4.3., also am Mittwoch nach dem Rennen, steht schon wieder der nächste Live-E-Pod an. Da begrüßen euch die beiden Tobis und ihr seid natürlich wieder herzlich eingeladen zum Live-Chat, zum Mitdiskutieren und Fragen stellen und so weiter. Und dann das Rennen jetzt, den 5. Saisonlauf in Marrakesch, so richtig auseinander zu pflücken. Und tja, wir können in dem Sinne nur noch mal sagen, tschüssi Phil, Show must go on und es wird weitergehen und ich hoffe, ihr bleibt uns alle treu.
Ja, ich sag noch mal danke, nicht nur euch dreien, sondern auch den Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein und dass ihr natürlich durch euer Zuhören dafür gesorgt habt, dass wir hier schon 150, 140 Episoden rausgebrummt haben, denn ohne Hörerschaft hätten wir das wahrscheinlich auch nicht so lange gemacht, ne? Also auch von mir noch mal an euch ein ganz dickes Dankeschön.
Nun, Tobi, gut. Mach zu.
Dann drücke ich auf den Knopf. Genießt nochmal das Outro. Wir sagen danke, Phil. Danke fürs Zuhören. Und hören uns dann in der Live-Episode nach dem Marrakesch-Epri wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss und ja, ciao, ciao.
Danke ciao, ciao. Allen.
Tschüss.
Ciao.
Post-show. Sehr schön.
Ach ja.
Ach ja.